Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der folgende Mitschnitt ist eine Aufzeichnung der Veranstaltung Italien unter Giorgia Meloni, Rechtsruck, Pragmatismus oder autoritäre Gefahr, die am 19. November 2025 in der Freien Volksbühne Berlin stattfand. Im Fischbowl-Format diskutieren Dr. Luca Agenta von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom und die Berlin-Korrespondentin von La Stampa, Usiki Audino. Moderiert wurde das Gespräch von Manuel Knapp von der Europäischen Akademie Berlin. Wir danken allen Beteiligten herzlich für ihre Offenheit und die angeregte Diskussion. Die Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie bitte Platz. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich darf auch schon gleich unsere Panelisten nach vorne bitten, die ich auch gleich nochmal vorstelle. Das können wir schon mal üben. Vielleicht spenden Sie uns mal ein bisschen Wärme und Applaus, wenn unsere zwei Expertinnen hier nach vorne kommen. Nimmt doch bitte Platz. Meine Damen und Herren, mein Name ist Manuel Knapp, ich bin Studienleiter in der Europäischen Akademie und heute auch Ihr Moderator. Das freut mich ganz besonders, dass wir einmal aus dem Grunewald rauskommen und hier zu Ihnen in das schöne Kulturvolk. Und vielen Dank an das Team hier in diesem schnuckligen Piscator-Saal, dass wir hier heute europäische Politik mit in den Raum bringen dürfen und mit Ihnen und unseren beiden Experten über ein Thema sprechen, das uns ja alle täglich begegnet in den Medien und auch auf der Weltbühne eine mehr und mehr größere Rolle einnimmt. Sie haben den Weg hierher gefunden zu der Veranstaltung mit dem Titel Italien unter Giorgia Meloni, Rechtsruck, Pragmatismus oder autoritäre Gefahr. Seit dem 22. Oktober 2022, also jetzt 3 Jahre und ein bisschen, ist Giorgia Meloni in Amt und Würden in Italien. Und wir werden es gleich hören. Sie hat einiges schon vorzuweisen und hat noch einiges vor. Das wohl bekannteste, was sie an Politikansatz verfolgt und bei uns auch immer wieder diskutiert wird, ist vielleicht ihre Migrationspolitik. Aber das gibt noch einiges weiteres, was in Italien gerade passiert. Und internationale Bekanntheit hat Frau Meloni auch dadurch erlangt, dass sie auf der Weltbühne, unter anderem in der G7 oder auch im Weißen Haus, zusammentrifft mit Staats- und Regierungschefs und dort jetzt vielleicht nicht nur für ihre Takes, also für ihre Aussagen bekannt ist, sondern auch für das Minenspiel, das bei ein oder anderen gerade, vielleicht auch, wenn sie öfters im Internet unterwegs sind, auch ein sogenanntes Meme-Potenzial hat. Also ein Potenzial für Satire und wiederkehrende Bilder. Wir fragen uns heute alles, wie passt denn das zusammen? Rechtsruck innen, Pragmatismus außen. Was steckt denn da dahinter? Welche Transformation sehen wir in Italien? Und dazu, meine Damen und Herren, haben wir uns zwei Expertinnen hier auf die Bühne geholt und es freut mich sehr, links neben mir Usiki Audino zu begrüßen. Ich darf Ihnen Usiki vorstellen. Sie ist in Rom geboren und studierte unter anderem in Bologna und war lange Jahre auch in der schreibenden Zunft tätig als Drehbuchautorin, ist jetzt aber auch Journalistin jahrelang schon mit großer Erfahrung und arbeitet hier in Berlin als Korrespondentin für die italienische Tageszeitung La Stampa. Und zudem ist sie Vorstandsmitglied des Vereins der ausländischen Presse hier in Berlin. Usiki Audino vermittelt also Deutschland ihren italienischen Leserinnen und Lesern und heute hilft sie uns, Italien besser zu verstehen. Herzlich willkommen. Und gegenüber von mir sitzt Dr. Luca Agenta. Er ist promovierter Politikwissenschaftler mit Studium in Pavia, in Lille und an der Europa-Universität Flensburg, wo er unter anderem auch seinen Doktor gemacht hat. Und für Sie zur Information, Luca und ich kennen uns schon länger. Wir haben gemeinsam bei der Europäischen Bewegung Deutschland gearbeitet und heute ist er extra aus Rom eingeflogen. Applaus gleich Standing Ovations für dich. Eingeflogen aus Rom, dort ist er nämlich wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und 2022 hat er zum Thema Polykrise in Europa promoviert. Ein Thema, das wir vielleicht heute nur am Rande streifen. Aber deine tägliche Aufgabe ist es, Beobachter zu sein und auch Übersetzer zu sein für den italienischen Diskurs für ein deutsches Publikum. Deswegen freut es uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Dr. Luca Argenta. Meine Damen und Herren, wir haben uns das jetzt folgendermaßen vorgestellt. Wir würden gerne auch später noch mit Ihnen in die Diskussion eintreten. Und Sie sehen schon, wir haben hier so einen kleinen Sessel für Sie vorbereitet. Das Skript des heutigen Abends sieht so aus. Luca wird uns gleich die neuesten Informationen aus Rom mitbringen. Danach diskutieren wir hier das Thema noch mal ein bisschen an und vertiefen einige Aspekte. Und dann werde ich öffnen, so nach einem guten 45 Minuten, vielleicht auch schon früher. Und dann können Sie sich gerne einfach hier nach vorne kommen, hier draufsetzen und dann dürfen Sie Ihre Frage stellen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, gut, schön. Weil wir wollen hier ja auch, dass wir ins Gespräch kommen und Sie nicht nur uns zuschauen beim Denken, weil dann könnten Sie auch Fernsehen gucken und Giorgia Meloni in den Nachrichten anschauen. Also wir wollen hier tiefer einsteigen. Luca, ich habe es gerade schon gesagt, du bist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Kannst du uns einmal erklären, warum eine deutsche Stiftung in Italien aktiv ist? Und was macht ihr da?
Also an erster Stelle vielen Dank, Manuel, für diese schöne Vorstellung. Ich freue mich wirklich sehr, hier mit Ihnen zu sein, über Europa zu reden, aber insbesondere Italien. Genau, vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite tatsächlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Italien seit 10 Jahren. Es ist viel passiert. Ich habe in der Tat, obwohl ich nur 10 Jahre wieder in Italien war, weil, wie du auch meintest, habe ich hier in Deutschland für viele Jahre gewohnt, habe ich schon Unterschiede gesehen, insbesondere bei bestimmten Themen, die die Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom beobachtet. Es geht zum Beispiel um die um das Thema Demokratie und Partizipation zum Beispiel. Das ist eigentlich tatsächlich mein Thema. Ich schreibe viel über Italien, gleichzeitig auch über Deutschland. Das ist eine Rolle, die die Stiftung an sich eigentlich hat, praktisch als Brücke. Wir haben in diesem Sinne mehr als 100 Büros weltweit und Italien ist klar nur ein Beispiel. Aber diese Idee, Deutschland in Italien ein bisschen näher anschauen zu können, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, das ist einer der Kernpunkte und der Gründe, warum die Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom ist. Selbstverständlich sind wir auch den Sozialdemokraten nah. Es heißt aber nicht, dass wir die Sozialdemokratie unterstützen können, und zwar vielleicht auch mit anderen Vorschlägen, die bis dato noch nicht gefunden worden sind. Und eine Aufgabe von uns sind auch Policy Recommendations.
Und also Politikempfehlungen.
Wie bitte?
Politikempfehlung.
Politikempfehlung auf Deutsch in der Tat. Und ich freue mich insbesondere hier bei der Volksbühne zu sein, aus einem bestimmten Grund. Du hast gerade gesagt, apropos Demokratie, macht es tatsächlich Sinn, dass die Menschen, die zum Beispiel in diesem Saal sind, tatsächlich das Wort haben können, mit uns reden können, Fragen stellen können und vielleicht uns auch kritisieren können. Und in Italien ist es so, apropos Kultur Italien, tatsächlich das Land so geprägt, dass häufig auf dem Podium die 2, 3 Experten reden, dann bekommen die Experten, Expertinnen sehr selten Fragen und dann sagen wir, okay, herzlichen Dank, dass Sie uns gehört haben, tschüss. Und das ist eben, was die Stiftung gerade nicht machen möchte. Und aus diesem Grund wollen wir aus dieser sogenannten politischen Bubble gehen. Und apropos Theater, wollen wir jetzt mit einer anderen Sprache über die Politik reden. Und es gibt ein Projekt. Dieses Projekt heißt Mikroklima. Das ist ein Theaterstück. Das haben wir wie heißt das auf Deutsch, Commissionato, Aufstieg gegeben, Auftrag gegeben, genau. Und eine Dramaturgin hat tatsächlich unsere Vorstellung bekommen, sie hat ein Stück geschrieben und wir haben auch ein Debüt in Italien gehabt. Und das heißt, es ging nicht nur darum, ein Theaterstück zu haben und vorzustellen, sondern auch die Möglichkeit, die Möglichkeit den Menschen zu geben, dass sie gucken können, was vielleicht in Italien irgendwann passieren könnte. Es geht um ein utopisches, vielleicht eher dystopische Welt, die aber vielleicht nicht so weit entfernt ist. Und das Thema an sich ist diese sogenannte Normalisierung der Rechte. Ein Thema, das genau dieses Mal, also bei diesem Abend, besonders sein wird. Und deswegen freue ich mich sehr, darüber reden zu können. Und genau.
Ja, vielen Dank für den einen Einblick in deine Arbeit und die Arbeit, die ihr da im Büro der FES in Rom macht. Und ja, schade ist das Theaterstück heute nicht mit dir gekommen, weil es würde, glaube ich, gut passen zu unserem Titel Italien unter Giorgia Meloni, ja. Rechtsruck, Pragmatismus oder autoritäre Gefahr. Jetzt gebe ich dir aber den Hut des Politikwissenschaftlers gerne auch auf. Und meine Damen und Herren, Luca hat uns jetzt ein paar Facts vorbereitet und ein paar zeithistorische Sachen auch schon, das sind ja auch schon 3 Jahre, die du uns jetzt teilen wirst. Und im Anschluss steigen wir dann ein in die Diskussion. Luca, vielen Dank.
Super, ne, vielen Dank. Genau, heute sind wir hier, über ein Land zu reden, das häufig unterschätzt wird. Wir kennen alle die Klischees dieses Land. Also politisch instabil, wirtschaftlich schwach, schwer regierbar. Ein chaotisches Land, würde ich schon sagen. Doch die Realität ist deutlich komplexer. Ich habe gesagt, Italien ist ein unterschätztes Land. Warum? Italien ist erstens ein Gründungsmitglied der Europäischen Union. Das ist Mitglied der G7, der G20. Das ist die zweitgrößte Industrienation der EU, die drittgrößte Volkswirtschaft Europas. Und Italien ist übrigens auch ein Nettozahler. Etwas, das viele nicht kennen. Und nach Deutschland ist Italien auch das zweitgrößte Exportland in der EU, beziehungsweise das sechstgrößte der Welt. Und wir reden von einem Land, das einen enormen Potenzial hat und auch eine geopolitische Bedeutung. Ich denke an die Brücke zum Mittelmeer, zum Nahen Osten, zu Afrika und ein Land, das Deutschlands wichtigster Handelspartner innerhalb der EU ist. Italien ist aber auch gleichzeitig ein politisches Labor, in dem Entwicklungen sichtbar werden, die später oft in anderen Demokratien wieder auftauchen. Und genau deshalb lohnt sich meiner Meinung nach ein genauer Blick auf die Regierung Meloni. Das Bel Paese und seine Demokratie enttäuschen nie. Also wer wissen will, was womöglich morgen politisch in Europa oder in der westlichen Welt passieren wird, beziehungsweise passieren könnte, dann kommt umhin nicht, sich die Situation Italiens anzuschauen. Faschismus, Berlusconismus, rechtsextremer Populismus, Bewegungen sowie die Online-Demokratie, die sind alle Beispiele, die Italien einem echten politischen Laboratorium machen. Und ein Laboratorium, das oft Neuigkeiten, plötzliche Kurswechsel und Koalitionen aus gegenseitigen Partnern hervorbringt. Seit dem Oktober 2022 regiert eine Koalition aus postfaschistischen, rechtsradikalen und konservativen Kräften. Wir reden von Fratelli d'Italia, das heißt die Partei von Meloni, die Lega, die Partei von Matteo Salvini, vielleicht haben Sie diesen Namen schon gehört, und dann Forza Italia, und zwar die Partei von Berlusconi, gegründet in den 90ern. Was die Regierung besonders macht, ist die Kombination aus 3 bestimmten Faktoren. Aus äußerem Pragmatismus, das heißt besonders gegenüber der Europäischen Union und NATO. Aus innerem Rechtsruck, ideologisch motiviert, schleichend und systematisch. Und dann aus starker Kommunikationsstrategien, so dieser Satz, wir gegen die anderen oder das System ist gegen uns. das ist nicht nur Rhetorik, das ist eine Strategie, eine Kommunikationsstrategie. Darüber werden wir gleich auch reden. Und nach 3 Jahren ist Meloni stabiler denn je. Ungefähr heute ist diese Partei bei 30%. Bei den Wahlen vor 3 Jahren liegt die Partei bei 26%. Es sei schon 4 Prozentansätze mehr als vor Jahren. Und als vor 3 Jahren. Aber Stabilität heißt nicht automatisch demokratische Stärke. Doch diese Stabilität verbirgt in der Tat tiefere Spannungen. Armut, soziale Ungleichheit, Erosion von Vertrauen und auch ein zunehmender Rückzug von demokratischen Standards. Es wird politisch und analytisch oft, sehr oft unterschätzt. So häufig habe ich von aus anderen Ländern wie Spanien oder Frankreich, aber auch Deutschland gehört, aber Italien ist jetzt doch stabil, oder? Es reicht. Nein, es reicht tatsächlich nicht. Und genau das, genau diese Unterschätzung ist meiner Meinung nach gefährlich. Grundsätzlich benimmt Giorgia Meloni sich wie ein politischer Janus, da sie zielorientiert und je nach Gelegenheit wechselt. 2 Gesichter, die sie bewusst trennt. Ihre Regierung verbindet in diesem Sinne autoritäre Tendenzen mit wirtschaftlichem Pragmatismus. Nach außen zwar europafreundlich und konstruktiv, nach innen aber zunehmend illiberal und ideologisch. Wenn wir uns also fragen, ob ein Rechtsruck stattfindet, ist meiner Meinung nach die Antwort schon ziemlich klar. Aber es lohnt sich kurz, die Außen- und insbesondere die Innenpolitik genauer zu beobachten. Was die Außenpolitik anbelangt, trotz unterschiedlichen und unterschiedlicher Positionierungen, Fratelli d'Italia gehört zur Gruppe der Konservativen in Europa, EKR, die Lega zu den Patrioten für Europa, PFE, und die Forza Italia zur Europäischen Volkspartei, EVP. Also theoretisch müssen alle 3 unterschiedliche Meinungen haben, aber in Italien bei der Außenpolitik sind sie so gut wie einig, beziehungsweise pragmatisch und viel gemäßiger als erwartet. Die von ihr verfolgte Linie steht in der Tat voll und ganz im Einklang mit der traditionellen Außenpolitik des Landes. Es heißt, klare Unterstützung der Ukraine, Solidarität sowohl mit Israel, aber auch mit Palästina. Es geht da um die Wiederaufnahme des Dialogs auf der Grundlage von 2 Völkern und 2 Staaten. Gute Beziehungen zu Washington, egal ob Biden oder Trump an der Regierung sind. Die Vertretung von westlicher Rechte, keine Blockadehaltung gegenüber der Europäischen Union und pragmatische Verhandlungen mit Partnern inklusive Deutschland und Frankreich. Zusammengefasst ist dieses tatsächlich das Gesicht als eine pragmatische Europäerin, die Giorgia Meloni. Was aber die Innenpolitik anbelangt, das ist jetzt meiner Meinung nach deutlich wichtiger zu analysieren. Die Regierung verändert nicht das System auf einen Schlag, selbstverständlich. Stattdessen arbeitet sie mit einem, das würde ich schon als illiberalen Pragmatismus nennen. Es geht um kleine Maßnahmen, die unauffällig wirken, aber sich auf demokratische Strukturen summieren. Es ist also eine Politik der Nadelstiche. Ich denke an die Kulturpolitik zum Beispiel. Da sehen wir schon viele politische Besetzungen bei öffentlich-rechtlichen Medien, Theatern und Museen systematisch mit parteinahen Personen besetzt. Langsam gibt es eine nationalistische Narrative. Langsam reden wir schon über Medienkontrolle. Vielleicht darüber können wir auch mit dir noch genauer reden. Und diese Kontrolle der Kultur kann schon meiner Meinung nach ein Ziel dieser Regierung sein. Apropos Rechte, Bürgerrechte. Es gibt auch symbolische Eingriffe in Bürgerrechte. Ich denke, die Pro-Life-Gruppen, die erhalten Zugang zu Beratungsstellen für ungewollt Schwangere. Homosexuelle Paare dürfen ihre im Ausland geborene Kinder nicht mehr mit beiden Eltern registrieren. Leihmutterschaft soll nun als, ich zitiere, universales Verbrechen geahndet werden, selbst wenn sie im Ausland erfolgt. Ich denke an restriktive Sicherheitsgesetze, wie diese sogenannten Decreto Rave und Decreto Sicurezza, es heißt Sicherheitsdekret und Rave-Dekret. Mit dem Rave-Dekret drohen bis zu 6 Jahren Haft für spontane Demonstrationen. Härteres Durchgreifen gegen Studierendenproteste, Präventivverbot für Großdemonstrationen und Ausweitung, das ist auch wichtig, polizeilicher Befugnisse. Das Ziel ist also meiner Meinung nach schon ziemlich klar. Schrittweise Entmutigung, aber kein Verbot. Was die Migrationspolitik, das hast du kurz erwähnt, da geht es tatsächlich um eine Externalisierung der Grenzen. Ich denke an das Abkommen mit Tunesien, aber insbesondere mit Albanien, wo Asylverfahren ausgelagert werden sollten. Da sehen wir auch eine Verschiebung der Verantwortung an Drittstaaten und häufig auf Kosten und Menschenrechten. Ich denke an tiefgreifende institutionelle Reformen. Gerade in Italien reden wir über 3 Reformen, und zwar Premierat, also Direktwahl des Premierministers, differenzierte Autonomie mit der Gefahr einer Zweigeschwindigkeit-Republik und eine Justizreform mit potenzieller Einschränkung der Staatsanwaltschaften. Es heißt eine Machtkonzentration und Aushöhlung von Check and Balances. Die Gefahr ist also meiner Meinung nach da. Und hier geht es also, wie man das sieht, nicht nur um offene Repression, sondern um institutionelle und kulturelle Verschiebungen, wie wir sie aus Ungarn und Polen früher kennen. Es geht um etwas, das Meloni selbst oft formuliert. Gott, Vaterland, Familie. Ein Motto, das keine neutrale Formel ist, sondern ein wahres politisches Programm. Und ich vergesse auch nicht ihre berühmte Rede 2019, die europaweit kursierte. Ich bin Giorgia. Ich bin eine Frau. Ich bin Mutter. Ich bin Italienerin. Ich bin Christin. Das ist irgendwie fast alles schon in diesen 2 Sätzen. Das war tatsächlich ein Manifest eines identitären Denkens. Und sie wiederholt sich und sie spezifizierte auch dieses Manifest in Spanien kurz danach. Und ich zitiere bei einer Rede, die in Spanien sie gehalten hat. Ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBTIQ-Lobby. Ja zur sexuellen Identität, nein zur Gender-Ideologie. Ja zur Kultur des Lebens, nein zum Abgrund des Todes. Ja zur Universalität des Kreuzes, nein zur Gewalt des Islamismus. Ja zu sicheren Grenzen, nein zur Masseneinwanderung. Ja zur Arbeit unseres Volkes, nein zur großen internationalen Finanzwelt. Da sehen wir wieder viele Wörter, die ständig wiederholt sind. Ich lese hier Familie, Identität, Leben, Tod, Kreuz, Volk, Grenzen. Es heißt also alles, Kultur, Religion, Identität. Die Worte und die Taten passen also in diesem Sinne zusammen. Und das alles geschickt, aber unter dem Radar. Mit dem Argument der Ordnung, der Sicherheit, der Normalität. Das ist aber natürlich nicht so normal. Die Regierung Meloni bedient sich klassischer Muster des rechten Populismus, die kalkulierte Konstruktion eines Feindbildes zum Beispiel, das die Gesellschaft in ein Wir gegen die anderen spaltet. Und in ihrer Rhetorik sind Migranten, feministische Bewegungen, ab und zu die Europäische Union, bestimmte Partner, übrigens auch wie Deutschland, und die Eliten, die Schuldigen für Italiens Probleme. Und dieses permanente Freund-Feind-Schema schafft ein Klima der Angst und der moralischen Überlegenheit. Und zugleich pflegt die Regierung eine Opferhaltung nach dem Motto, wir gegen das System, das habe ich schon vorhin gesagt, obwohl sie selbst an der Macht ist. Der Ton wird also zunehmend aggressiv, die Sprache polarisierend und parallel dazu werden kritische Medien marginalisiert, Informationsfreiheit eingeschränkt und Kulturinstitutionen politisch besetzt. All das sind deutliche Zeichen eines illiberalen Drifts, wie man ihn in anderen europäischen Ländern bereits beobachten konnte. Und nur, dass er in Italien besonders subtil und schleichend, verläuft. Und die Rhetorik Melonis hat einen Grund. Und zwar, sie schafft einen permanenten Ausnahmezustand der politischen Maßnahmen legitimiert. Und das Ergebnis ist also ein Prozess der Nicht-Normalisierung des Unnormalen nennen würde. Man gewöhnt sich an weniger mediale Pluralität, härtere Strafe für Protest, moralisch aufgeladene Rhetorik, die Vorstellung, dass Sicherheit über Rechten steht. Und genau diese Normalisierung ist gefährlich und sie kann auch Konsequenzen haben. Italien ist also erneut ein Vorreiter. Wir haben über Laboratorium gesagt, geredet und nicht im positiven Sinne dieses Mal, sondern als Frühwarnsystem. Und Europa wird Italien nicht verlieren, aber Europa könnte die demokratische Stabilität dieses Landes verlieren, wenn es diese Entwicklungen unterschätzt werden. Und das betrifft tatsächlich alle. Deutschland als wichtigster Partner, die EU als Wertegemeinschaft und die liberale Demokratie als System. Die Frage lautet also nicht, ist Meloni wie Orban oder wie Putin? Diese Vergleiche greifen zu kurz. Sie würden sogar verschleiern, was tatsächlich geschieht. Die wirkliche Frage lautet meiner Meinung nach, wie verändert sich eine liberale Demokratie, wenn illiberale Elemente Stück für Stück normal werden, akzeptiert werden, ohne dass jemand laut die Alarmglocke hört? Italien wirkt heute stabiler als noch vor 10 Jahren. Das ist sicher. Aber Stabilität ist kein Beweis für demokratische Gesundheit. Stabilität kann auch der perfekte Schleier sein, unter dem eine kalte, schleichende Transformation stattfinden kann. Illiberalismus beginnt nicht mit einem großen Knall. Er beginnt mit kleinen, mit sehr kleinen Verschiebungen in der Sprache, in den Prioritäten des Landes, in der Auswahl von Feindbildern, in der Tat, wie Institutionen besetzt werden und in der Frage, wer noch kritische Fragen stellen darf und wer nicht. Wenn eine Regierungschefin sagt, das ist für mich sehr besonders, hier Uski zu haben, weil Frau Meloni meinte, ich rede nicht mit meiner Presse, als sie in Washington war. Dann ist kein Ausrutscher. Es ist ein Signal dafür, wie Macht verstanden wird, ein Signal dafür, wie wenig Rechenschaft sie der Öffentlichkeit schuldig zu sein glaubt. Und genau solche Signale sehen wir heute in Italien. Ich bin zu Ende. Die Normalisierung dieser kleinen Schritte ist gefährlicher als jede offene Konfrontation. Denn Demokratien sterben selten plötzlich. Und sie sterben, wenn sich die Gesellschaft an ein bisschen weniger Freiheit gewöhnt, ein bisschen weniger Kontrolle, ein bisschen mehr Regierungsmacht. Und sie sterben, wenn Bürgerinnen glauben, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Und deshalb ist die Schlüsselfrage nicht, ist Italien schon ein zweites Budapest, sondern sind wir sicher, dass wir die Warnzeichen in unseren eigenen Ländern rechtzeitig erkennen würden? Europa hat in den letzten Jahren oft zu spät reagiert. Und wenn wir heute nach Rom schauen, erkennen wir exakt die Dynamiken, die auch in Budapest oder Warschau begonnen haben, nur leiser, subtiler, schleichender. Und vielleicht ist das wichtigste Erkenntnis dieser Einführung heute Abend, ich erlaube mir das zu sagen, die größte Gefahr für liberale Demokratien ist nicht der Autoritarismus, sondern die Gewöhnung. Wenn wir nicht hinschauen, nicht nachfragen, nicht widersprechen, dann wird auch die stabilste Demokratie irgendwann erschreckend schnell still. Und genau deshalb müssen wir jetzt hinschauen, jetzt, bevor es zu spät wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Luca, für den Einblick in die aktuelle politische Landschaft in Italien, passend zum Berliner Wetter, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich möchte jetzt aber auch Uski gerne mit aufnehmen. Ich habe dich an ein, zwei Stellen heftig nicken sehen bei den Ausführungen, die Luca mitgebracht hat. Gibt es Punkte, wo du sagst, da war Luca noch viel zu freundlich in seiner Analyse?
Freundlich?
Zu freundlich, ja.
Also, nee, ich muss sagen, ich stimme zu, was Luca gesagt hat. Und ja, der Punkt über die Presse stimmt. Aber eigentlich, meine Kollegin in Rom, also ich berichte aus Berlin. Das bedeutet, normalerweise, ich erzähle Deutschland den Italiener. Und also ich weiß nicht genau, was in Rom passiert, aber meine Kollegen haben mir erzählt, dass sie versuchen ständig nach Interviews, aber sie kriegen keine. Und sie, Giorgia Meloni macht hin und her, also vielleicht einmal pro Monat, also ich kann nicht sagen, aber sehr selten diese Pressekonferenz, und die dauern vielleicht 10 Minuten. Und die viele Fragen bleiben unbeantwortet. Und für mich, und ich wohne in Berlin seit 8 Jahren, und es gibt diese Pressekonferenz 3-mal pro Woche mit alle die Pressesprechern der Ministerien. Für mich ist so eine Situation in Italien unglaublich. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich so. Und die Zeitungen im Moment leben keine... Also leben in schlechten Zeiten. Es gibt nicht viele große Zeitungen in Italien. Die noch da sind, sie sind fast am Sterben. 2 von 3 sind fast am Sterben. Und die Leute lesen keine Zeitung mehr. Das Trend ist da. Also ich meine, auch in Deutschland wird es so sein in 10 Jahren. Zum Glück ist Deutschland ein konservativer Land in diesem Sinne. Also die Leute lesen mehr. In Italien informiert man am meisten online, also ohne zu bezahlen. Und deswegen haben die Zeitungen immer weniger Geld.
Also auch ein Rückbau des Qualitätsjournalismus dadurch.
Ja, ja. Also... Nur zum Punkt Presse. Aber zum Punkt Stabilität, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Da, also wie gesagt, aus beruflichen Gründen lese ich täglich zum Beispiel die FAZ, Bild, die Welt. Und auf diese konservativen Medien ist eine große Lob für Giorgia Meloni. Zum Beispiel habe ich ein paar Titel geschrieben über diese Lob. Bild, 29. April 2025. Meloni jetzt heimliche Chefin Europas. FAZ, 22. November 2025. Meloni führt die dritte längste Partei Italiens. Partei Italiens, ja. 7.7.2025, FAZ. Alle lieben Giorgia Meloni. Wie macht sie das? Und nochmal die Welt. Wie Giorgia Meloni alle ihre Kritiker Lügen straft. Also, was ist so attraktiv, außer ihre Gesicht vielleicht, in Giorgia Meloni? Ich glaube, dieses Stabilität-Thema ist sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass hier es gibt ein Missverständnis zwischen Italien und Deutschland. Warum? Also natürlich ist Stabilität ein sehr wichtiger Parameter. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg waren in Italien mehr als 60 verschiedene Regierungen. Ich glaube, wir sind bei 68 oder 69. Aber für mehr als 40 Jahre dieselbe Partei, die Democrazia Cristiana, also die CDU Italiens, hat immer regiert. Also obwohl die Regierungen verschiedene waren, es war einfach eine Mischung von andere Leute, aber die Richtung war dieselbe. Also Italien hat tatsächlich auch eine Stabilität gehabt, obwohl viele Regierungen sich abgelöst haben. Ja. Also die gleiche Richtung, ich will nicht sagen mehr. Ne? Aber also Stabilität ist natürlich wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Das wollte ich mal sagen.
Darf ich da vielleicht noch mal einhaken? Wenn du beschreibst, dass 40 Jahre quasi eine Partei immer staatstragend war und die grobe Richtung vorgegeben hat, wir aber dann in Deutschland, und jetzt nehme ich euch beide auch als Deutschlandkenner gerne da dazu, dann immer davon sprechen, ach, jetzt wählen die schon wieder in Italien. Ja? Mhm. So, auch schon wieder, jetzt hat es nur anderthalb Jahre gehalten und schon wieder Wahlen. Ist es denn nicht so, dass wir einfach da selbstkritisch als Deutsche sein müssen, sagen müssen, vielleicht wissen wir außer Strand, Sonne und Sonnenbrand vielleicht einfach nicht genug über das Land, das es uns zu bieten hat, sondern dass wir dann uns immer in dieses Klischee zurückversetzen oder dran denken und sagen, instabil, ja, wieder Wahlen, aber wir interessieren uns gar nicht für das Wahlergebnis. Sonst hätten wir ja vorher schon festgestellt, was du gerade sagst, 40 Jahre eine Partei, die immer wieder an der Wahl ist oder an der Regierung ist. Also woran liegt das denn, dass jetzt ne, die Deutschlandkenner, dass wir uns dann schon damit begnügen und sagen, die wählen ja schon wieder und was die eigentlich dann innenpolitisch machen, interessiert uns eigentlich gar nicht. Woher kommt das?
Also ich bin mit einem Deutscher verheiratet, ne? Seit 20 Jahren. Und ich verstehe immer wieder, dass wir Schwierigkeit haben, miteinander zu verstehen, zu sprechen und auch zu verstehen. Wir sind einfach anders. Und deswegen glaube ich, dass die Deutschen die italienische Politik nicht verstehen und gegenseitig die Italiener verstehen die deutsche Politik nicht. Zum Beispiel für die Italiener ist die deutsche Politik unheimlich langweilig. Ne? Ja, tatsächlich ist es so. Und man kann nicht sagen, ja, mit eurer Stabilität, Italiener, ihr schafft doch nichts. Ich weiß, das ist ein Wunder für die Deutschen, dass italienische Wirtschaft ziemlich gut ist. Also, ihnen geht's gut. Ne? Ja, sie sind noch da. Und sie sind immer noch in der G7. Also, ne? Komisch. Aber wir sind anders einfach. Ich weiß, das ist sieht so trivial oder banal.
Oder ein Paradox.
Ja. Ja, okay.
Luca, hast du auch noch eine Erklärung dafür?
In der Tat. Das verstehe ich ganz genau, dass die Deutschen sich schwer mit den Italienern verstehen. Ich kann übrigens auch aus persönlichen Gründen sagen, dass ich auch mich so gestritten habe mit meiner ehemaligen Frau, dass die Hochzeit tatsächlich nicht mehr genau gelungen ist. Wie sagt man, Scherz beiseitig? Genau. Ich glaube, dass ein Schlusswort ist diese Unterschätzung. So als ob das Wort Stabilität genug wäre, um sich nicht ein Tickchen mehr über dieses Land zu informieren. Und klar, jetzt habe ich fast als Italiener das Gefühl, wenn ich hier bin, jetzt stören die Italiener nicht mehr, weil sie jetzt wieder, nicht wieder, weil sie jetzt stabil sind. Das ist die drittlängste Regierung seit dem Jahr 46. Nur Berlusconi hatte länger gemacht, aber es kann sicherlich sein, dass in 300 oder 400 Tagen diese Regierung sogar länger sein wird, als die Regierung 1 und 2 von Berlusconi sein wird. Und ich glaube, dass diese zwei Völker noch nicht zu Potte gekommen sind, sich zu verstehen. Wir als politische Stiftung versuchen ständig Austausche zwischen Deutschland und Italien zu haben, insbesondere was die Politik anbelangt, insbesondere was die Sozialdemokratie anbelangt. Wir haben tatsächlich in 4 Tagen etwas im Bundestag organisiert mit unterschiedlichen Abgeordneten aus Italien. Und das muss ich tatsächlich erwähnen. Es gibt 10 italienische Politiker, die hierher kommen werden, um sich das Land besser zu schauen, besser zu verstehen. Und häufig kommt diese Frage vor, wie kann es sein, dass die AfD so stark ist, bei einigen Lautumfragen sogar die erste Partei. Es gibt schon Interesse in der italienischen Politik. Ich denke jetzt an die italienische SPD, also Partito Democratico. Aber andersrum frage ich mich, ob hier in Deutschland auch dieses Interesse für Italien gibt. Und ich rede jetzt nicht über die SPD. Aber an sich habe ich häufig das Gefühl gehabt, ich habe hier 8 Jahre gewohnt und gearbeitet, als wir auch zusammen waren. Und häufig haben wir über ein Land der zweite Liga geredet. Und ich glaube, dass wir wirklich nicht als Italiener auf der gleichen Augenhöhe Deutschland sind. Wir können zwar wichtigster Partner in Europa sein, aber politisch gesehen nicht so auf der gleichen Augenhöhe.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung dazu. Und ich möchte sagen, Sie sind nicht schuld, weil Sie zeigen heute Interesse an Italien. Schön, dass Sie da sind. So, steigen wir doch nochmal ein in die einige der Themen, die du mitgebracht hast. Wir können nicht alle besprechen, aber Sie können ja gerne später auch nochmal hier vorne ein Thema mitbringen, das Luca angesprochen hat, oder eine Frage, die sich bei Ihnen zwischenzeitlich auftut. Uski, ich würde gerne nochmal vielleicht 3 Dinge nennen, die mir besonders hängen geblieben sind bei Lukas Erzählungen. Und das ist vor allem, wenn wir auf die Exekutive schauen, also dann auch das Thema Direktwahl der Ministerpräsidentin, also da wird ja ein besonderes hohes Amt auch aufgeladen, dann durch eine Direktwahl, und die Justizreform, die umgebaut wird, das wurde ja auch schon erwähnt, und dann eben alles unter diesem Thema Sicherheit zu verdecken und darüber dann Politik zu machen. Welches dieser 3 Themen ist aus deiner Sicht so das, was so am erfolgreichsten dir erscheint, wo du sagst, das sind die Themen, da sollten wir jetzt mit einem geschärften Blick besonders hinschauen, wenn es um die Entwicklungen in Italien geht?
Die sind drei wichtige Themen, die alle 3 gehen in dieselbe Richtung, die Verstärkung, die Exekutive. Und ich glaube, die Justizreformen, vielleicht ist das Wichtigste. Warum? Italien hat Geld von Recovery Fund für die Justiz. Man muss natürlich die Verfahren, die Zivilrechtsverfahren schneller machen. Ne? Man muss, um die Investoren, die internationale Investoren zu attrarre? Ja, zu zurückgewinnen. Perfekt. Ja. Genau, danke schön. Und also diese Justizreform ist wirklich wichtig. Wir haben, wie Sie alle wissen, also die organisierte Kriminalität ist wirklich ein Problem Italiens. Und wie kann man die Justiz einfach helfen? Fragezeichen. Was hat die Meloni-Regierung gemacht und was will sie machen? Sie will eine Verfassungsreform einzusetzen, und sie will und dafür braucht sie einen Volksentscheid. Also ein Volksentscheid ist benötigt, um diese Verfassungsreform einzusetzen. Referendum, genau. Aber Volksentscheid ist nicht das deutsche Wort?
Es gibt Konzepte.
Okay, ja, also gut. Referendum wollte ich sagen, aber ich dachte, es war nur...
Alles gut, wir sind okay. Auf der gleichen.
Was will sie? Sie will die Trennung der Karrieren weg einzusetzen. Das bedeutet in der Justiz. Das bedeutet, sie will die Trennung zwischen die Richter und die Staatsanwälte. Diese Reform ist von der Nationale Richterverband abgelehnt. Warum? Sie meinen, die Reform könnte dazu führen, die Ermittlungsbehörde der Exekutive zu unterstellen. Also Richtung Ungarn, würde ich sagen. Also ja, ich glaube, das ist die Richtung. Und die Antwort der Regierung ist zu dieser Richterverband: Ihr seid Linkliberalen, ihr seid nicht unabhängig. Also wir schätzen Ihre Meinungen gar nicht. Jetzt meine Meinung ist einfach da. Italien braucht wirklich eine Reform in der Justiz. Aber man braucht eine Reform, die hilft. Und ich glaube, was Meloni machen will, hilft gar nicht.
Kopfnicken bei dir? Siehst du ähnlich?
Ja, also ich sehe schon eine Gefahr Richtung Unabhängigkeit der Justiz. Auch hier wiederum eine eventuelle Kontrolle der Exekutive über die Justiz, wenn diese Karrierenwege getrennt werden. Gleichzeitig sind solche Themen so Technikalien letztendlich, dass viele Menschen in Italien sogar nicht verstehen können. Und deswegen, wenn sie die ganze Zeit am Fernsehen oder eben online, apropos Fake News, die ganze Zeit nur eine bestimmte Narrative hören, die keine Gegennarrative hat, beziehungsweise 10% einer Gegennarrative und dann gibt es eine einzige Richtung, und zwar die Richtung der Regierung ist, dann kann es sogar sein, aber ich kenne das Thema nicht so ganz, aber ich habe gehört Meloni und ich wähle fürs Ja beim Referendum. Und ich sage das, weil schon Meinungsumfragen stattgefunden haben. Von einer Seite, vielen haben gesagt, ich kenne das Thema nicht, ich möchte nur, dass die Prozesse sich verschneller. Und wenn ich höre Justizreform, kann das für mich auch eine Hilfe sein. Und deswegen, why not? Also warum nicht? Und die Mehrheit der Menschen, ich denke bei 54%, wäre am Referendum für das Ja. Es heißt also Richtung Regierung. Und ich glaube tatsächlich da, dass die größte Gefahr ist diese Gegennarrative, die selten existieren kann. Und die Sachen auch bei den anderen Reformen so technisch sind, dass selbst die Bevölkerung Schwierigkeiten hat, die Sachen zu verstehen und dann verfolgt, was eben die Hauptnarrative sagt.
Ist ja auch schwer, wenn man keine Interviews führen möchte mit der eigenen Presse, um dann eben auch mal Widerstand zu erfahren. Ich würde gerne einmal noch einen Schritt zurückgehen und fragen, woher kommt denn eigentlich die Inspiration für diese Politik? Du hast es gerade gesagt, Italien das Labor und damit ja quasi immer Erfinderin der Trends. Aber wir sehen ja jetzt schon eine ganze Welle an Rechtspopulisten in Europa und auch in Amerika und vielleicht auch auf anderen Erdteilen, die ich jetzt nicht einschätzen mag. Und wir wissen auch, Elon Musk hat wohl eine sehr nette oder innige Beziehung zu Giorgia Meloni. Das war bei uns zumindest in den Medien das, was gespielt wurde. Ist das in Italien auch so angekommen? Sieht man da Möglichkeiten, Einflussnahme von anderen Rechtspopulisten wie jetzt Musk oder eben auch ein Playbook wie jetzt in Orban oder in Polen? Das war.
Ja, auf jeden Fall. Es existiert ein Netzwerk, gut verbunden, und zwar in Europa sicherlich zwischen Meloni und anderen. Ich denke natürlich an Orban, aber nicht nur. Und wir müssen auch uns nicht täuschen, wenn wir denken, okay, jetzt Meloni klingt so, als ob sie doch Europäerin wäre, obwohl sie nie eine Europäerin gewesen ist. Sie ist jetzt pragmatisch und sie ist jetzt anscheinend pro Euro, pro EU, pro Partner wie jetzt Deutschland und Frankreich. Sie hat wirklich alle Wörter mit Euro immer gehasst. Aber es gibt ein großes Problem in Italien. Wir brauchen die EU, insbesondere wenn wir über 194 Milliarden Euro reden, apropos Fonds, wie heißt das, dieses Investitionen, Next Generation EU, Genau. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch das... Okay, genau. Next Generation EU. Perfekt. So, es gibt also sicherlich in Europa dieses Netzwerk und dann dieses europäische Netzwerk ist natürlich verbunden und zwar insbesondere Richtung Washington, Richtung Amerika und ich denke an Trump und ich denke an Elon Musk. Was apropos Narrative häufig vorkommt, ist, ach schau mal, jetzt ein bisschen wie bei Draghi, bei Mario Draghi, jetzt ist Italien wieder auf der Bühne. Wir sind jetzt wichtiger. Sogar Elon Musk möchte mit uns reden oder hat uns Infrastrukturen angeboten, die hilfreich sein können für unterschiedliche Sachen. Genau wie, ah, schauen Sie mal, die Meloni ist in Washington und die einzige europäische Person, mit der Donald Trump geredet hat oder ständig redet. Es gibt in diesem Sinne erstens ein Netzwerk und zweitens auch ein illiberales Playbook. Es gibt bestimmte Sachen, die erstens von Orban eingeführt worden sind und dann die langsam aus anderen Parteien verfolgt worden sind. Ich denke auch in Frankreich an die Marine Le Pen, sicherlich auch hier bei der AfD und auch sicherlich in Italien mit Fratelli d'Italia und Lega. Die sind zwar unterschiedliche Parteien, die in Europa im Parlament zu unterschiedlichen Gruppen gehören, aber sie spielen praktisch das gleiche Spiel. Das müssen wir auch nicht vergessen. Deswegen, wenn ich jetzt sage, okay, in Italien ein Drittel der Menschen, also eben 30% wählt für die Meloni, dann müssen wir aber auch an die an Salvini denken. Dieser Partei liegt gerade bei 8 und 9%. Er ist genau europafeindlich wie die Meloni vor 3 Jahren. Und was in Italien besonders passiert ist, Italien ist eine besondere Demokratie, eine lebendige Demokratie. Das ist klar, das haben wir schon gesehen. Trotzdem ist die Stimmung bei der italienischen Bevölkerung so, okay, was ist jetzt diese Online-Demokratie? Online-Demokratie, also 5-Sterne-Bewegung, das sieht so etwas Neues aus. Lass uns dann mit denen probieren. 33% im Jahr 2018 waren die 5 Sterne an der Regierung. Ach nee, wir fanden doch nicht so gut, was sie getan haben. Okay, neue Neuigkeiten. Ah ja, vielleicht die Lega. 36%. Und dann gab es so gut wie keine andere Partei, die an der Regierung war, außer die Meloni und die Fratelli d'Italia. Es heißt, dass die Italiener doch eine Chance gegeben haben zu einer sehr wichtigen Oppositionspartei wie die Fratelli d'Italia, die ständig in der Opposition gewesen ist, 2013, 2022. Im Jahr 2013 fing diese Partei mit 4, etwas Prozent. Und dann haben wir immer eine ständige...
positiver Trend dazu.
Genau. Ja. Und dann, sobald der Salvini und der Grillo, das heißt 5-Sterne-Bewegung und Lega, nicht mehr so attraktiv waren, weil sie selbst an der Regierung waren, dann wollten die Italiener mit jemandem anderen versuchen. Und anscheinend ist sie tatsächlich so erfolgreich, dass nach 3 Jahren hat sie sogar 4% mehr als eben davor.
Uski, du wolltest noch mal zu einem Aspekt.
Ja. Ich wollte etwas über Musk und du über Europäismus Meloni. Also über Musk. Die Beziehung ist nicht mehr da eigentlich. Und warum? Weil Musk die amerikanische Regierung verlassen hat. Also sie ist sehr pragmatisch. Unsere Georgia. Und wenn Elon Musk nicht mehr der Berater von Trump war, hat sie ihn einfach verlassen. Also ohne viel über zu sprechen. Und der zweite Punkt, der Europäismus von Meloni oder das?
Der okay. Europäismus.
Der Europäismus von Meloni. Es ist nie wieder ein Thema gewesen und sie ist immer noch eine Souveränistin. In welchem Sinne? Sie hat zum Beispiel vor kurzem gegen Vetorecht bestimmt. Also sie, ich erkläre mich noch ein bisschen, sie hat gesagt, sie findet es für richtig, sie haltet für richtig, dass Vetorecht da bleibt, wo es ist, in Europa. Und wir alle wissen, dass Vetorecht eine ziemlich große Hindernis für Europapolitik ist, ne? Und das ist zum Beispiel ein Unterschied mit Deutschland und mit Regierung Merz. Da Merz und Deutschland ist seit Jahren gegen dieses Vetorecht, der wirklich die Außenpolitik unmöglich macht. Okay. Und ich wollte vielleicht eine Episode erzählen, aber ich kann
sehr
auch
gerne. Ich wäre jetzt tatsächlich machen. Zu dem Thema Italien-Deutschland. Italien, wo gibt es denn Parallelen oder Unterschiede zwischen genau, den Regierungen Meloni und Merz?
Okay, ich wollte einfach erzählen, eine Episode über Merz. Also Ende Januar, vor der Wahlen, die CDU hat ein Abendessen mit der Presse gemacht. Und ich war eingeladen und ich habe mit Merz gesprochen. Es war ganz einfach. Und war sehr nett. Und wir haben über Meloni gesprochen. Und Merz war ganz begeistert von dieser Frau. Und natürlich ist das Thema Migration der Thema, die beide zusammen haben. Diese Außengrenzenpolitik gegen diese Massenflucht. Sie stimmen zu über die Beschleunigung der Abschiebungen. Also sie wirklich haben viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass Merz möchte gerne ihre Beziehungen mit Italien verstärken. Aber Meloni hat keine Vorteile in diesen Beziehungen. Also sie will, also einen Schritt zurück. Normalerweise, Italien ist sehr mit Deutschland verbunden. Zum guten Grund, sie haben viele gemeinsame Wirtschaftsinteressen zusammen. Aber Meloni will diese Beziehung nicht zu eng haben. Da ihre politische Partner könnten, wie sagt man, verdächtig werden. Ja, zum Beispiel Orban, zum Beispiel die rechte Partei in Frankreich, die rechte Partei in Großbritannien, obwohl die Großbritannien nicht mehr EU ist. Aber sie ist sehr loyal mit ihrer rechten Identität. Und sie will mit Deutschland in diesem Moment nicht viel zu tun haben. Das wollte ich einfach erklären. Dass merkwürdigerweise wollte Merz mehr seine Beziehung mit Meloni verstärken als Meloni.
Okay, vielleicht sollten wir auch Satelliten ins Weltall schicken und Cybertrucks bauen. Vielleicht ist dann das Interesse an der deutschen Politik stärker. Scherz beiseite. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt ungefähr an dem Punkt angelangt, wo Sie auch Fragen stellen dürfen. Und Sie können das einfach mir signalisieren, indem Sie einfach hier nach vorne kommen. Und dann dürfen Sie Ihre Frage stellen. Trauen Sie sich gerne. Ja, bitte, kommen Sie gerne nach vorne. Kommen Sie, kriegen Sie auch Applaus dafür. Kommen Sie. So, herzlich willkommen in unserer Runde. Wenn Sie sich einmal kurz vorstellen würden, wer Sie sind, und dann Ihre Frage bitte.
Ich bin Italiener. Ich wohne ich befinde mich in Deutschland seit über 60 Jahren. Und ich verfolge die Entwicklung Italiens so gut ich kann. Manches verstehe ich nicht. Aber ich verfolge genauso, versuche jedenfalls, auch die politische Entwicklung in Deutschland. Das interessiert mich. Ich wohne hier, ich lebe hier. Mich hat beeindruckt, was beide Referenten erwähnt haben. Frau Udino sagt, Italien war, ich würde sagen, ist immer noch ein schwer regierbares Land. Ich beziehe mich, um dann darauf zu kommen, in den 60er bis in die 80er Jahre. Ich weiß ja nicht, wie viele Regierungen in Italien gab es. Und so wie Sie gesagt haben, da wurde viel gewechselt. Also wurden die, wurde der Sessel gewechselt. Wer vorne gesessen hat, hat hinten gesessen. Und so. Aber im Grunde genommen waren immer die gleiche. Und deswegen, das war schon immer für mich, meiner Meinung nach, eine schwere Regierungsmöglichkeit. Und deswegen hat dann, als die Geschichte in Italien die Aktion Manipulite, also saubere Ende, geschah, ist alles durcheinander gegangen. Und dann kam Berlusconi rauf. Berlusconi hat einen sehr großen Zufluss bekommen, weil jemand Neues war, weil mit seinem Charme, also Berlusconi war sehr charmant, der konnte sehr gut die Leute bereden und hat viel Zuspruch bekommen, weil er sehr viel versprochen hat. Unter anderem hatte eine seiner berühmten Aktionen war, in Italien, wer Eigentümer von einer Wohnung ist, muss sehr schwere Steuern bezahlen. Berlusconi hatte das abgeschafft. Natürlich hatte das Volk ihn zu gejubelt. Bitte.
Haben Sie noch eine Frage an die
beiden? Ja, also im Grunde genommen, deswegen, also die Giorgia Meloni ist gewählt worden, weil eine neue Macht in Aussicht gestellt hat. Essen. Zweitens, sie konnte den Salvini und Forza Italia sehr gut unter den Hand halten. Und deswegen hatte sie mehr bekommen an Stimmen als die beiden. Und das Volk hatte sie. Aber Meloni hatte meiner Ansicht nach, sie verfolgt ihre eigene Strategie. Sie steht gerne auf einer großen Bühne mit Politikern und so weiter, aber sie lässt sich nicht beeinflussen. Sie hat ihre eigene Strategie und zwar kleine Schritte, so wie Sie beide erwähnt haben, kleine Schritte einer nach dem anderen. Aber sie ist heute Meloni, irgendwie kommt gut an, weil es ist, so wie ich sehe es jedenfalls so, eine Proteststimme.
Danke, bleiben Sie mal kurz sitzen. Ich habe noch eine Frage da gleich anschließend. Diese kleinen Schritte der Veränderung und auch die kleinen Schritte des Staatsumbaus, wie du es vorhin auch skizziert hast, zu welchem Ziel? Also, was ist das? Also, formuliert sie das am Ende auch?
Also als Ziel würde ich schon sagen, das Behalten der Macht, solange wie sie das kann. Sie weiß auch ganz genau, dass die Oppositionen gerade Schwierigkeiten haben, sich zu einigen und eine wahre Alternative aufzubauen. Und sie repräsentiert gerade die stärkste Partei Italiens, wie gesagt, bei 30%. Es heißt aber nicht, das ist jetzt auch ein Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, im Jahr 2022 hat die Meloni doch die Wahlen gewonnen mit 26%. Allerdings nur 63% der Menschen, die zu Wahlen gehen konnten, haben gewählt. Und das heißt, dass letztendlich damals nur 17% der Italiener, Italienerinnen tatsächlich für Meloni gewählt haben. Was heißt das? Was sicherlich eine sehr wichtige Rolle spielt, ist jetzt dieser Wille streben, also genau, die Macht zu streben, kann man das sagen?
Die Macht anzustreben und zu halten?
Genau, und zu halten. Wenn ich jetzt an Premierato denke, also Reform von diesem Direktwahl eines Präsidenten, sobald die Fratelli d'Italia die stärkste Partei ist, dann wird letztendlich die Meloni nicht nur die Wahlen gewinnen, sondern mit Sicherheit die Person, die eben das Land regiert, ohne Spielerei, sagen wir so, im Parlament. Und ich glaube, dass das auch von der italienischen Bevölkerung gut angesehen werden kann, weil häufig, es gibt auch so Meinungsumfragen, die das bestätigen können, der Wille nach einer Person, die das Land auch alleine gut regieren kann, ist da. Es heißt nicht eine einzige Person, als ob sie ein Diktator wäre, natürlich das nicht. Aber trotzdem jemand ein bisschen à la Berlusconi, er weiß, was er tut, sie weiß, was sie tut. Und dieser Willen ist schon da in der italienischen Bevölkerung und sie hat Charisma. Und das hilft sehr, insbesondere bei der italienischen Politik, aber selbst am Fernsehen, bei der Rede.
Ja. Okay, gut, vielen Dank. Haben Sie noch eine Frage mitgebracht? Aber wirklich nur noch eine Frage, weil andere wollen auch noch.
Aber gerade eben über diese direkte Wahl, das war die Idee von Berlusconi. Plus Berlusconi hat es nicht geschafft, das darzustellen. Scheinbar die Meloni mit ihren kleinen Schritten und Strategie könnte schaffen.
Schauen wir mal, wie es ausgeht. Aber vielen Dank, dass Sie sich getraut haben, hier nach oben zur Bühne zu kommen. Vielen Dank, der Applaus gehört Ihnen. Wir sind ja in einem Theater. Vielen Dank. Ich schaue mal, gibt es weitere Fragen oder Kommentare für unsere beiden Expertinnen hier vorne? Ja, bitte. Dann gerne hier auch nach vorne. Auch begleitet von einem großen Applaus. Wir sind ja schließlich hier im Theater, im Kulturvolk live. Hallo.
Ich bin derzeit Praktikant bei der Stiftung Genshagen und mache meinen Master an der Universität Bologna. Vielen Dank erstmal an Sie beide für Ihre Redebeiträge. Ich fand es sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und fand es vor allem sehr eindrucksvoll, wie Sie in der Kürze der Zeit geschildert haben, mit welchen Gefahren die italienische Demokratie derzeit auch konfrontiert ist. Und besonders natürlich die Justizreform, die Sie angesprochen haben. In anderen EU-Ländern, zum Beispiel jetzt auch in Polen, sieht man auch, sobald diese Reformen erstmal in Kraft sind, kann es selbst nach einem Regierungswechsel extrem schwierig sein, das wieder zurückzudrehen. Deswegen habe ich mich gefragt, um vielleicht auch einen positiveren und hoffnungsvolleren Blick kurz anzuwenden, wie resilient ist denn die italienische Demokratie? Und eben kurz gefragt, was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass es nicht in eine, Sie nannten es, illiberale, autoritative Demokratie übergehen wird?
Vielen Dank für die Frage und auch verbunden mit der Frage nach Hoffnung. Wer möchte?
Ich gebe nur eine kleine Antwort. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Also ich glaube, die Opposition in Italien ist da und normalerweise ist halb der Bevölkerung links, halb der Bevölkerung rechts. Aber das Problem ist, die Opposition nicht vereinigt ist. Also es ist so schon seit Jahrzehnten und es ist immer noch so. Es gibt viele Leute, die gegen die Meloni-Regierung sind, aber sie haben ganz wenig zusammen. Es ist wie ein bisschen wie die vorletztes Jahr in Frankreich waren diese große Wahl und es war diese Front Populaire. Italien ist gleich. Wir haben wie ein Front Populaire, aber es ist so verschiedene Leute zusammen, die am Ende können sehr schwer zusammen regieren. Das ist unser Problem. Also Eis ist keine Hoffnung. Entschuldigung. Tut mir leid, ich wollte einfach sagen.
Die Opposition ist zersplittert.
Nee, also die ich habe versucht, so wenig pessimistisch zu sein. Anscheinend hat das leider nicht geklappt, sorry. Aber das war eben das Ziel, zu zeigen, dass wenn wir nicht genauer die Sachen beobachten, eher bestimmte Gefahren haben. Die ist gesagt. Was wir auch nicht vergessen müssen, ist, mal abgesehen von den Oppositionsparteien, ist die italienische Gesellschaft eine sehr, sehr lebendige Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen, Ideen. Aber trotzdem, wenn es darum geht, zu protestieren, dann gibt es wirklich die sogenannte Piazza Italiana. Ne? Also gehen wirklich die Menschen auf der Straße und dann protestieren sie. Und mit diesem Wort Protest heißt schon meiner Meinung nach, dass es gibt noch viele Menschen, die in unterschiedlichen Städten Italiens wirklich gehen und sie glauben an was anderes und an Alternativen. Das Hauptproblem ist aber, dass die italienische Politik Richtung, also Linkspartei oder Mitte-Linkspartei, dass sie unterschiedliche Meinungen haben, so gut wie über genau, über alle Themen. Selbst bei der Außenpolitik kann es sogar sein, dass innerhalb, nicht kann sogar, ist es so, dass innerhalb der Partito Democratico, also der italienischen SPD, so viele unterschiedliche Meinungen gibt, die so gut wie zwei Sätze nacheinander nicht sagen können, dass alle bestätigen können, ich bin einverstanden. Und das Hauptproblem der Mitte-Links-Partei meiner Meinung nach in Italien ist folgende. Du hast seit Jahrzehnten gesagt, vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem sind sie ständig gegen jemanden. Für Jahrzehnte tatsächlich waren sie gegen Berlusconi. Sie haben auch Vorschläge gehabt, aber Priorität Nummer 1, 2, 3 war: Berlusconi ist wie ein Führer, Berlusconi ist schlecht, Berlusconi, Berlusconi. Also wirklich personalisierte Politik und keine Vorschläge. Und ich frage mich, ob es vielleicht tatsächlich Zeit wäre, okay, was der Politologe gerade Argenta gesagt hat, da können wir einverstanden sein und gegen Meloni sein. Super, ich würde mich sehr freuen. Mir ist egal alles, was ich gesagt habe. Aber sie schlagen etwas vor und sie schlagen etwas für. Also nicht nur gegen jemanden, sondern für etwas. Und das habe ich seit Jahren wirklich nicht mehr gehört. Und es ist meiner Meinung nach ein guter Grund, warum die Partito Democratico in Italien nur zwischen 20% und 22% liegt. Egal, ob jetzt Elly Schlein diese Partei in dieser Partei Chefin ist oder wie früher Letta und auch andere. Es gibt tatsächlich, oder es könnte eine Alternative sein, aber man muss auch Vorschläge machen. Und ich denke auch an ein Interview, das die Chefs der skandinavischen Sozialdemokraten gesagt haben. So nach dem Motto, ja, wir haben häufig über dieses illiberales Playbook. Wir haben Orban kritisiert, wir haben die Rechte kritisiert, wir haben alle kritisiert. Okay, aber seit Jahren haben wir vielleicht nicht mehr mit unserer Wählerschaft geredet. Wir haben unserer Wählerschaft nicht mehr Kontronarrative erzählt, die vielleicht auch Instrumente geben können, um gegen die diese Hauptnarrative helfen können. Und ich glaube, dass genau da ein Knallpunkt selbst in Deutschland sein kann für die SPD, die übrigens auch bei 15-16% liegt. Vielleicht ist die PD ein Tickchen gesünder, wenn ich nur an die Prozentsansätze sehe, aber die Herausforderungen sind dieselbe. Zwar ist jetzt die SPD an der Regierung, die PD in der Opposition, aber was die Vorschläge und eine wahre Alternative anbelangt, könnte tatsächlich eine gute Basis sein für eine bessere Zukunft beider Partei.
Ich komme gleich nochmal, aber verstehe ich dann richtig, die Hoffnung besteht darin, eigene Zielvorstellungen wieder zu formulieren und dann in die direkte Auseinandersetzung
ganz zu gehen. Genau, ganz genau.
Okay. Noch eine Frage? Oder hat sich damit... Wunderbar, dann herzlichen Dank fürs hier vorne sein. Dankeschön. Ich gucke nochmal, meine Damen und Herren, wir gehen so in die letzte Viertelstunde rein. Bitte kommen Sie doch noch gerne nach vorne, auch hier gewohnter Ablauf. Applaus für Sie, schön, dass Sie da sind, nehmen Sie gerne Platz. Guten Tag, Sie sind der Herr?
Reinhard Renger, ich war auch mal Ebert-Stipendiat und habe sehr viel Zeit in meinem Leben in Italien verbracht. Achso, ja. Was mir aufgefallen ist, nachdem wir jetzt ja ein bisschen die Linke mal ins Spiel gebracht haben, das Wort Faschismus ist hier, glaube ich, heute gar nicht wirklich gefallen. Ja. Und wenn man jetzt immer denkt, Italien, haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt, ist eine Avantgarde und Berlusconi war sozusagen der Vorgänger von Trump und was ist jetzt mit Meloni? Ist sie vielleicht die Vorgängerin von einer AfD, die auch eine Geschichtsveränderung, eine andere Vergangenheitsbewältigung betreiben wird, was ja viele an der AfD auch gerade kritisieren? Das würde mich schon interessieren, weil ich weiß, dass es in Italien diese harte Diskussion, die wir haben, dass Faschismus so eine Art Todesbegriff ist, den man eigentlich gar nicht erwähnen darf. Und wenn man jemanden Faschist nennt, das war jedenfalls lange so, ist es wirklich maximal. Ja. In Italien ist es anders. Ja. Und Meloni macht nicht den Schnitt mit den Faschisten. Ja. Da würde ich gerne nochmal eine Analyse zu haben, weil vielleicht ist doch ein Stück von Italien bald in Deutschland. Und vielleicht gibt es auch die CDU bald nicht mehr. Ja.
Also quasi italienische Verhältnisse in Deutschland, Auflösung der Christdemokratie, was Sie zuletzt gesagt haben, oder Niedergang der Christdemokratie. Und dann dafür aber die AfD höher?
Naja, es gab tatsächlich keinen Schnitt zu Faschismus. Es gibt gar kein Interview, bei dem eben gehört, dass sie sagt, ich war mit Faschismus nicht einverstanden. Es gibt dieses Interview, das sie als 19 oder so war, oder 16 sogar gegeben hatte. Sie wurde von einer französischen Sendung interviewt und es bleibt also auch, was sie damals gesagt hat. Und zwar, ich finde, dass Mussolini ein sehr guter Politiker für Italien war und immer noch ist in diesem Sinne, obwohl er schon seit 50 oder 60 Jahren gestorben war. Und es gibt selbst diese Flamme auf dem Logo von Fratelli d'Italia und es gibt eigentlich auch die Giorgia Meloni als Hauptfigur dieser Partei. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Menge von Menschen und von Politikern, die mit ihr arbeiten, insbesondere auf den Territorien, die schon eher Richtung Postfaschismus gehen würden. Ich denke jetzt an Rampelli, das ist eine Figur, die sicherlich nicht so bekannt hier ist, aber trotzdem hat er eine wichtige Rolle in dieser Partei. Und auch da schon intern versucht dieser politische Janus zwei Gesichter so zu zeigen. Und gerade was die anderen Parteien machen, ich denke an die Lega und ich denke an Forza Italia. Forza Italia war so personalisiert dank Berlusconi, dass gerade mit dem neuen Chef Tajani nicht mehr so, also wirklich das EVP gerade in Italien wirklich sehr, sehr schwach ist. Also die sogenannten Volkspartei. Genau, die Christdemokraten. So dass sie mit dieser Doppelgesicht schon bei ihrer ehemaligen Wählerschaft postfaschistisch redet, aber auch gleichzeitig Richtung Konservatismus. Also sobald Berlusconi nicht mehr da ist und Tajani auch nicht so stark ist, dann versuche ich schon in diese Richtung zu gehen, also ab und zu eher Richtung Zentrum, also eben Forza Italia, und ab und zu aber auch ein anderes Gesicht zeigen, das deutlich aggressiver ist und zwar auch populistisch natürlich. In dieser Wir gegen die anderen, ich kämpfe alleine, ich Giorgia, dieses Ich, ne? Ich bin Giorgia, ich bin Mutter, ich bin Christin und so weiter. Sie versucht schon, die Politik zu personalisieren, letztendlich egal, was die drei Parteien, die aus dieser Koalition kommen, tun. Und wirklich, sie als Hauptfigur Italiens heute ist wirklich ständig zu beobachten.
Ja. Und da ist ja noch die Frage, ob das quasi so das, die Blaupause sein könnte für Deutschland und ob es, würde ich anschließen, gibt es auch Verbindungen schon zur AfD?
Also ich glaube, dass die AfD ist heute, was Fratelli d'Italia vor 10 Jahren war. Und der Unterschied ist, dass Giorgia Meloni eine sehr erfahrene Politikerin ist. Sie ist in Politik, seit sie 15 war, und sie war Ministerin bei 26 oder so. Und 32? Nee, sie war jünger. Sie war noch in ihren 20er.
Sie kommt von ihrem Vater gespult. Der Vater war auch Politiker.
Ich glaube nicht.
Der Vater Meloni war der wichtige Politiker und die Meloni hatte fortgesetzt.
Okay.
Aber auf jeden Fall, sie ist eine sehr erfahrene Politikerin. Sie hat mehr Erfahrung als Alice Weidel zum Beispiel. Und das macht einen großen Unterschied, glaube ich. Aber Fratelli d'Italia hat fast die gleichen Meinungen vertreten in der Vergangenheit als die AfD, wie die AfD. Und deswegen glaube ich, im Moment, sie will nicht mit ihr AfD zu tun haben, weil sie sind in Europa ein bisschen wie die Schwarze Peter gehalten. Ne? Genau, deswegen, auch Marie Le Pen will nicht mit ihm zu tun. Aber ich glaube, dass die Ideologie ist nicht so anders. Ja.
Nur vielleicht, genau, ganz kurz, ist die Meloni, sie hat sicherlich studiert, Kommunikation, Information, Strategie, so subtil sein wie möglich, etwas, das die Alice Weidel gerade nicht tut. Vielleicht auch, weil das nicht nützlich gerade ist, deswegen gibt sie so Gas hier, oder sie so aggressiv ist, und zwar ständig. Und die Meloni war natürlich ein bisschen genau wie die AfD, die erste Oppositionspartei für Jahre, 10 Jahre eben, und jetzt an die Regierung muss sie sich ein bisschen anders verhalten, obwohl die Ideologie sicherlich die gleiche bleibt. Aber wie wir das auch erwähnt haben, Italien hat Meloni kann sicherlich Europa kritisieren, aber wenn sie das tut, dann hat Italien deutlich weniger Geld, dann gibt es Schwierigkeiten mit den anderen Partnern, insbesondere Frankreich und Deutschland, und das kann sie sich tatsächlich nicht leisten. Ansonsten gibt es mit deutlich mehr Einfachkeit also Probleme, was zum Beispiel Haushalt angeht oder Bilanz und so weiter.
Das ist auch wichtig. Okay, danke. Frage beantwortet oder gibt es noch eine kleine Rückfrage?
Mir kommt das Ganze ein bisschen sehr unbesorgt vor. Also das wundert mich so ein bisschen. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen deutscher, in dem Sinne, dass ich doch ein bisschen sorgenvoller da gucke. Ja, und irgendwo, ich meine, es gab auch schon die Lega und die AfD hat sicher Teile der Lega auch quasi, ne? Also kann man sagen. Aber das mit dem Faschismus, dass man den jetzt einfach, gut, das ist ein bisschen eine Lehrformel heutzutage, ja. Aber mich würde schon interessieren, ob man nicht in diesem Made in Italy, ja, da gibt es ja, glaube ich, sogar einen eigenen Feiertag jetzt. Ne? Es gibt so ein paar Dinge, also in der Kultur würde ich sagen, als jemand, der sehr viel in Italien ist, es hat sich was verändert. Ja? Zu den sogenannten Stranieri. Also da ist irgendwo was, Völkerverständigung etwas reduziert worden, weiß ich nicht, so schleichend. Ja? Aber das können Sie vielleicht auch besser beurteilen.
Ich glaube, wir haben nicht so ganz
Wollen Sie nochmal
sagen, dass es dieses Made in Italy, dass man sozusagen draufmalt, jetzt ist alles Made in Italy und deswegen, wir sind ganz stolz da drauf. Ja? Also wir haben ja schon gesprochen mit der Augenhöhe und so. Mir kommt es so vor, als jemand, der viel in dem Land ist, dass es schon eine gewisse Distanz, ja, zum Beispiel zu Deutschen gibt, die es in der Form vielleicht vorher nicht gab.
Also kühlt sich die Stimmung zwischen Deutschen und Italienern ab. Seht ihr das auch so, wenn ihr in Italien seid, dass man da...
Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist wirklich eine andere Geschichte.
Okay.
Das ist, also da ist vielleicht eine also eine Hoffnung in dem Sinne, dass die Politik in diesem Sinne, die Meloni, kann bestimmte politische Sachen tun, aber die Gesellschaft Italien und die Gesellschaft Deutschland zum Glück sind noch miteinander verbunden und das wirklich nicht seit Jahrzehnten, sondern deutlich länger. Deswegen bin ich in diesem Sinne tatsächlich positiver als Sie. Kommt immer
drauf an, also, ja, aber vielleicht haben Sie recht, dass die rechte Zeitungen sind viel gegen Deutschland. Das stimmt. Aber nur diese rechte Spektrum der Medien.
Ja, ist die Frage, welcher Teil der Bevölkerung überhaupt von dieser Sache so infiziert ist. Und ich muss immer an den Pasolini denken, dass er so wahnsinnig oft recht hatte. Das macht mir manchmal Sorgen. Also das hat ja auch sehr viel mit Kapitalismus zu tun. Das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, aber es hat sehr viel mit Konsum zu tun und mit diesem Kleinbürgertum. Also führt es zu weit. Aber, ja.
Aber daran sehen Sie ja schon, dass dieser eine Abend nicht ausreicht. Nein. So, ja, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank, dass Sie hier vorne waren. Meine Damen und Herren, ich gucke noch mal, wir hatten jetzt nur Herren hier vorne. Gibt es auch noch eine da? Ja, bitte, dann kommen Sie doch gerne noch zu uns. Auch für Sie natürlich mit Applaus. Buonasera. So. Ihre Frage, dein Name und deine Frage.
Ja, okay. Ja. Hallo, ich bin Henriette. Ich bin eine ehemalige Kollegin von Luca in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Meine Frage, also ich kann mich noch daran erinnern, als Meloni an die Macht kam in Italien, dass ich da gedacht habe und ich war nicht die Einzige. Okay, schauen wir mal, sie darf es mal probieren, wahrscheinlich wird sie scheitern, sie ist zu extrem, das wird wohl nicht laufen. Umgekehrt ist passiert. Einige Jahre später ist das Gleiche in meinem eigenen Land, in den Niederlanden passiert. Extrem rechte Partei wurde die größte Partei in der Regierung. Ist heutzutage immer noch beliebter als je. Was man dazu gesehen hat, ist, dass die anderen Parteien sich auch nach rechts bewogen haben. Also die wurden rechtser, haben Sachen rechtser Positionen normalisiert und haben sogar die extrem rechte Parteien, weil das ist, glaube ich, das Gleiche in beiden Ländern, weil man braucht mehrere Parteien für eine Koalition, gestützt. Also ohne andere Parteien hätten diese extrem rechte Parteien nicht regieren können. Sieht man in Italien das Gleiche? Also die anderen Parteien, haben sie sich auch nach rechts bewogen und haben die vielleicht auch eine Verantwortung? Also ich denke jetzt nicht unbedingt an die Lega, weil die schon immer sehr rechts war, aber Forza Italia. Eine Verantwortung dafür, dass Meloni jetzt so erfolgreich ist und auch, dass diese These, dass wenn extrem rechts regiert, wird sie wohl scheitern und unbeliebter sein, stimmt eigentlich nicht, aber auch dank den anderen Parteien. Ja.
Vielen Dank für die Frage, jetzt bin ich auf die Antworten gespannt. Bitte.
Sì, inizio tanto piccolo, poi tu metti la scienza. Also, ja, also eine ganz gute Frage. Ich glaube, dass wir in Italien ein Problem haben. Wir haben nie eine Brandmauer gehabt. Und das ist natürlich problematisch, weil Fratelli d'Italia war in der Macht so. Ne? Aber Forza Italia ist immer rechter gewesen, aber auch Forza Italia, also Lega war immer recht gewesen, aber auch Forza Italia. Berlusconi war wirklich Mitte recht. Also ich kann nicht sagen, dass sie sehr verschieben haben, also dass sie sehr ihre Meinung geändert haben. Die waren immer so recht. Das Problem ist, dass die Möglichkeit, eine postfaschistische Partei auf die Regierung zu lassen, war da. Also eine Idee wie die Brandmauer ist nie in Italien gewesen. Deswegen war ganz einfach.
Und warum? Selbst nach dem Krieg gab es eine Partei, diese Movimento Sociale Italiano, eine nicht postfaschistische, sondern faschistische Partei in Italien, die sehr wichtig gewesen ist, unter der Hauptfigur von Almirante. Es heißt, dass dieses Rechtsextremismus paradoxerweise ständig in der Politik, italienischen Politik gewesen ist. Es gab und es gibt noch viele Nostalgiker Richtung, ach, als wir noch in dieser Zeit. Klar hat dann der Mussolini was mit Hitler gemacht und es gab Krieg, schade. Aber ansonsten, außer diesem Krieg, ganz viel als was der Mussolini getan hat und diese 22 Jahre in der Regierung, waren nur gute Sachen. So zum Beispiel Renten, Autobahnen, alles, was man häufig auch hier hört. Etwas, das übrigens auch total falsch ist, aber dafür bräuchten wir einen anderen Amt. Was will ich damit sagen? Klar hat die Movimento Sociale Italiano nie Italien regiert. Allerdings hat diese Movimento Sociale Italiano sich entwickelt. Und dann im Jahr 95, dank Gianfranco Fini, sie hat sich dann doch postfaschistisiert. Und dann hieß diese Partei nicht mehr Movimento Sociale Italiano, sondern AN, Allianza Nazionale. Und die Person, die die Möglichkeit dieser ehemaligen so extremen Partei gegeben hat, doch in einer Regierung zu sein, war Berlusconi, als er Italien zum ersten Mal regiert hat, und zwar Mitte 90er. Und zwar zusammen Berlusconi plus Gianfranco Fini haben das Land zweimal zusammen regiert. Und auch dadurch sehe ich eine schon passierte erste Relativierung der Rechte und des Rechtsextremismus. Und seitdem war natürlich diese Sache schon im Diskurs, weil dann dank einer Entschuldigung, naja, wir hatten diese Zeit vor 880 Jahren, jetzt sind wir anders, jetzt haben wir uns anders entwickelt. Und das dann hatte die Meloni natürlich eine einfachere Aufgabe, weil dann diese Partei letztendlich schon irgendwie immer da gewesen ist. Anders als eben in Deutschland, weil die AfD was Komplettes neu ist, und zwar insbesondere seit dem Jahr 2015.
Ja. Gibt es noch eine Rückfrage? Das ist gut. Okay, dann herzlichen Dank. Danke, wow. Und damit haben wir quasi auch über die Niederlande den Bogen nochmal nach Rom gespannt. Und meine Damen und Herren, wir kommen jetzt auch zum Ende unserer Diskussion hier vorne, aber nicht zum Ende des Abends. Wir haben noch was Kleines für Sie draußen im Foyer vorbereitet. Aber ich möchte euch beide natürlich auch nicht entlassen. Das Thema Hoffnung war jetzt schon ein Thema, das angesprochen wurde. Und es hat mir eigentlich meine Abschlussmoderation jetzt schon versaut, weil, oder ihr hattet einfach mehr Zeit, darüber nachzudenken. Ich möchte es ein bisschen umformulieren. Ich wollte auch fragen, was gibt euch Hoffnung in diesen schweren Zeiten, dass wir da auf diesem europäisch-demokratischen Kurs bleiben. Ich würde aber dann vielleicht doch eine andere Handlungsempfehlung von euch haben wollen. Ein Tipp für uns alle, die wir jetzt hier dann noch in den Berliner Abend hinausgehen. Was können wir tun, um die deutsch-italienischen Beziehungen zu stärken oder die Medien zu stärken oder neugieriger zu sein und hinter die Kulissen und hinter die Schlagzeilen zu gucken? Habt ihr da Empfehlungen, Ideen, Hoffnungen?
Also ja, sehr, sehr schwierig, so schnell zu beantworten. Ich glaube, dass alles, was wir tun können, es könnte sogar ausreichen, wenn wir tatsächlich solche Abende häufiger machen können. Du als EAB, wir als Friedrich-Ebert-Stiftung und insbesondere, dass Sie regelmäßig die Gelegenheit habt, so in die Tiefe zu gehen. Jetzt mal abgesehen von uns beiden. Aber als ich angefangen habe, meine Karriere, das war tatsächlich bei der Europäischen Bewegung Deutschland. Und wir haben fast gemeinsam angefangen. Wir reden vom Jahr 2014, 2015, also schon ein bisschen lange her. Und damals sprach schon über europafeindliche Parteien und es kam auch die Frage, was können wir als Föderalisten, als Europäer tun, damit Europa lebendig oder lebendiger bleiben kann. Und dann waren wir tatsächlich einig, vielleicht erinnerst du dich daran, wir müssen reden, reden, reden und uns nicht gewöhnen an die Sachen, die uns gesagt werden, bei den Medien, bei einer Partei, bei einer Regierung, sondern immer neugierig bleiben. Und vielleicht können wir so eben ab und zu ein paar Instrumente, ein paar Tipps geben, dank aber natürlich eurer Frage. Wenn wir als Experten oder Menschen, die das Land ein bisschen kennen, keine Fragen bekommen und nur so mit der Luft oder in der Luft reden, dann macht das schon relativ wenig Sinn. Aber sobald wir uns immer hinterfragen und uns vor allem nicht gewöhnen an die Sachen, die zum Beispiel in Italien gerade passieren und uns fragen, okay, kann es tatsächlich sein, dass Rom irgendwann wie Budapest sein kann? Will ich das nicht? Und wie kann ich mich aktivieren, um eben, dass solche Sachen nicht stattfinden? Und genau, die Hinterfragung ist sicherlich eine gute Basis, schlauer zu werden und auch selbst eine Gegennarrative zu haben. Danke.
Danke, Luca.
Also ich habe keinen Tipp. Ich glaube, dass ich habe einen Tipp für die jungen Leute. Ich glaube, was er, der junge Mann, der die Frage gestellt hat, gerade macht, sollten wirklich eine Pflicht für alle junge Leute sein. Und zwar eine Erasmus für alle. Also ich glaube, jeder junge Mann, junge Frau sollte mit ihren 20er oder ab 18 ein Jahr in eine andere europäische Länder verbringen. Und ja, in Italien, aber es ist so wichtig wie in Portugal oder Spanien. Also es ist wichtig, dass wir uns wirklich kennenlernen. Und vielleicht die Leute, die in Rente sind, könnten 6 Monate in einem anderen Land verbringen, um wirklich die Realität besser zu verstehen und zu vertiefen. Ich glaube, das ist das Einzige, dass wir wirklich als Europäer werden können.
Herzlichen Dank für diese Tipps, die ihr uns jetzt zum Schluss mitgegeben habt und auch die Hoffnung, dass werden wir uns austauschen und Fragen stellen, dann doch vielleicht auch am Ende schlauer nach Hause gehen. Meine Damen und Herren, ganz großen Dank an Uschi Audino, Korrespondentin von La Stampa in Berlin und Dr. Luca Argenta von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Vielen Dank, dass ihr die Zeit heute mit uns verbracht habt. Und meine Damen und Herren, das war unser Talk hier in der Volksbühne mit dem Thema Italien unter Giorgia Meloni, Rechtsruck, Pragmatismus oder autoritäre Gefahr. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Die Diskussion findet jetzt draußen bei einem Empfang weiterhin statt. Mein Name ist Manuel Knapp, ich bin Studienleiter der Europäischen Akademie Berlin. Und mein letzter Tipp für Sie, wenn Sie die EAB noch nicht kannten, scannen Sie gerne den QR-Code und kommen Sie auf unseren Newsletter und bleiben Sie bestens informiert, nicht nur zu Italien, sondern zu anderen Ländern in Europa und anderen Themen. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen bei einer nächsten Veranstaltung. Aber jetzt erstmal uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank.